Freak Classic. Die besten Freak-Radio-Sendungen zum Wiederhören. Freak, 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 Freak. Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerhard Wagner zu einer Sendung aus dem ORF Kulturcafé. Diesmal zum Thema Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Behinderungen. Haben Sie gewusst, dass ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal in seinem Leben aus dem psychischen Gleichgewicht kommt? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat errechnet, dass weltweit über 400 Millionen Menschen von einer schweren psychischen Behinderung betroffen sind. Wohl gibt es sogenannte leichtere Fälle, aber die Grenzen sind fließend zu Depression, sozialen Phobien und Ängsten, Schizophrenie, Alzheimer, ebenso zu Essstörungen, Drogensucht und Alkoholismus. Und die Grenzen sind fließend von psychischen Behinderungen. Von jenen Menschen, bei denen man die psychische Behinderung im Alltag gar nicht merkt, bis zu Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können oder sich selbst oder andere gefährden. Und es gibt Vorurteile, es gibt Ängste, es gibt etwas, das man in den letzten Jahren in der Fachdiskussion Stigmatisierung nennt. Darüber werden wir heute sprechen. Meine Gäste sind Herr Gerhard Oberenzer, er ist der Peerleiter für selbsthilfeorientierte Projektarbeit bei Promente. Herr Oberenzer, können Sie uns Ihren persönlichen Zugang zu Stigmatisierung sagen?
Die Stigmatisierung, vor allem bei psychisch erkrankten Menschen, ist natürlich sehr stark. Die Gesellschaft weiß grundsätzlich nicht, wie sie mit uns umgehen soll, vor allem dann, wenn es, wie Sie schon angesprochen haben, um gewisse Auffälligkeiten geht. Ich möchte jetzt nur ein paar Sachen erwähnen, wie zum Beispiel, man führt Selbstgespräche, gewisse Menschen hören Stimmen und setzen sie dann um und man weiß dann wirklich nicht, sind diese Menschen gefährlich, und daher werden wir da von der Gesellschaft sehr oft ausgegrenzt. Und die Gesellschaft weiß auch wirklich nicht, wie man mit uns umgehen soll. Das fängt bereits dort an, dass man mich selbst nicht fragt, wie es mir geht, sondern über einen Umweg zum Beispiel, man fragt meine Frau, wie geht's in Gerhard. Und das hat sich eigentlich erst dann gebessert, wie meine Frau dann einfach nur mehr darauf geantwortet hat, fragen Sie ihn selbst.
Das sind ja Dinge, die berichten andere Menschen mit Behinderungen auch. So geht es manchen blinden Leuten, so geht es auch zum Teil Leuten im Rollstuhl. Und diese Stigmatisierung ist dann das, was Sie jetzt Ausgrenzung genannt haben. Ein Punkt ist dann die Ausgrenzung, die Sie so deutlich fühlen, wenn ich Sie richtig verstanden
habe. Das ist richtig. Vor allem der Unterschied ist ja dort gegenüber einer körperlichen Erkrankung, dass man bei vielen Menschen ja die Erkrankung nicht sieht. Bei mir, meine Thematik ist, sind Depressionen und Ängste. Und ich habe das über Jahrzehnte lang verschwiegen, um in der Gesellschaft anerkannt zu bleiben, was natürlich auch dann dazu geführt hat, dass ich mich zurückgezogen, wenn ich mich nicht wohl gefühlt habe.
Darüber sprechen wir dann nachher. Ich möchte als Nächste die Frau Eva Blum-Mazzolini vorstellen. Sie sind Autorin und Psychotherapeutin und ich habe sie ja im Dezember, habe ich ihr Buch vorgestellt hier in Freak Radio im Kulturcafé, und das Buch heißt Von Heilern, Vätern und falschen 50ern. Und ich möchte auch Sie fragen, wie ist Ihr Zugang zu Stigmatisierung?
Also Stigma, wenn ich an Stigma denke, assoziiere ich die Wundmale Christi dazu, und das sind für mich auch verletzte Seelen, die Wunden von verletzten Seelen, psychisch Kranke. Und man glaubt, viele, die also noch nicht konfrontiert wurden mit Leid und alles, was das Leben eigentlich ausmacht, Leid, Tod, ja, was auch dazu gehört, die haben einfach Angst davor und deswegen versuchen sie sich zu schützen. Denn es ist einfach heutzutage so, dass es verschiedene Mechanismen gibt, mit denen man traumatische Erlebnisse verarbeitet, und dazu gehört für mich auch, und zwar nicht genetisch bedingt, sondern einfach auch ein Abwehrmechanismus der Seele sozusagen, um mit einem Problem fertig zu werden.
Und dann begrüße ich Herrn Dr. Rudolf Wagner, Geschäftsführer von Promente Wien und Vorstandsmitglied des Dachverbands Sozialökonomische Einrichtungen in Wien. Und auch an Sie möchte ich die Frage stellen, wie ist Ihr Zugang zu Stigmatisierung?
Mit dem Stigma fällt mir ein Zitat ein, das Professor Katschnik in dem Zusammenhang oft genannt hat, nämlich aus Musilmann ohne Eigenschaften: Ich habe nicht nur eine minderwertige Gesundheit, sondern auch eine minderwertige Krankheit. Die Stigmatisierung geht durch alle Ebenen hindurch. Das fängt damit an, wenn man sich die Mittelverteilung anschaut, wie viel Geld steht der Psychiatrie zur Verfügung und wie viel steht der Herzchirurgie zur Verfügung. Hier ist ein grobes Ungleichgewicht. Das zweite ist die Stigmatisierung, dass man die Erkrankung als solche nicht sieht, sondern der Vorwurf des mit dem Zeichen Stigma behafteten, das Zeichen ist dann die Diagnose, du bist selber schuld und reiß dich zusammen, dann wird schon gehen, und das nicht anerkennen, dass es eine Krankheit ist. Ich würde von jemandem, der 40 Grad Fieber hat, nicht verlangen oder verstehen, wenn er es nicht aus dem Bett schafft, um einkaufen zu gehen. Beim psychisch Kranken fehlt hier das Verständnis.
Bleiben wir vielleicht auch bei diesem Begriff, weil es ist auch nicht ganz klar im Sprachgebrauch. Wir verwenden den Begriff psychische Behinderungen. Man hört auch öfters psychische Erkrankungen. Für mich ist es so, dass der Begriff Behinderung eher so im Sozialen ist und die Krankheit für mich noch näher zum Medizinischen ist. Andere Leute sagen, ja, psychische Krankheiten, das ist ja kein Lebens-, das muss ja nicht ein lebenslanges Diagnose sein. Das kann auch wieder verschwinden. Bei vielen Leuten verschwindet das, bei anderen eben nicht. Da gibt es einige, da gibt es auch in der Sprache Unsicherheiten.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man auch vom Terminus Krankheit eigentlich abgeht, und im ICDC, das ist die internationale Klassifikation von Erkrankungen überhaupt, wo auch psychische Erkrankungen mit beschrieben sind, spricht man von Störungen. Und gestört kann vieles sein, und vor allem ist es ein Begriff, der offen ist, dahingehend, wer stört wen. Analog dazu, beim Terminus der Behinderung geht es um die Frage des Lebensvollzuges, und auch da ist die Frage, wer behindert wen.
Genau, also das ist die Frage, die sich immer stellt. Bin ich wirklich behindert, oder sind es nicht vielmehr die Gesellschaft, sind es nicht vielmehr die Umstände, die hier behindern? Frau Mazzolini, zu diesem Aspekt, Sie haben das schon angesprochen, nämlich dieser Aspekt des Sich-Schützens. Ist es nicht oft so, dass sich andere Leute einfach schützen, weil sie Angst haben, ach, da ist jemand mit Schizophrenie, da ist jemand mit Depressionen, und dass man sich aus Unbekanntheit, weil man das gar nicht kennt, weil das einem unheimlich ist, dann schützt, und dass es dann zu diesen Behinderungen kommt?
Also ich denke, ich habe das erst unlängst erlebt, dass eine Frau, ein psychisch kranker Patient von mir, also etwas abgeholt hat von einer Frau, und die Frau zu mir ganz am Telefon gesagt hat, na, wird der mich nicht angreifen? Und also das kommen lauter negative Assoziationen, ja, was also mit den Menschen überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Das sind derartig viele Vorurteile, und man darf ja nicht die Geschichte vergessen. Die Integration, um die körperlich Behinderte jahrelang gekämpft haben, die hat bei psychisch Kranken noch nicht in dem Ausmaß stattgefunden. Es war ja wie Steinhof erbaut wurde, sozusagen die Mauer wurde ja zum Schutz der Patienten errichtet, ja, weil die Leute einfach hingegangen sind und wir kommen sind und wir gehen anschauen, ja. Also diese Sensationsgier, die auch einerseits mit Neugier, der war mit Aggression gegenüber psychisch Kranken verbunden ist, das darf man ja natürlich nicht außer Acht lassen.
Herr Obenze, ja. Sie haben ja auch Erfahrungen. Wie ist es denn Ihnen gegangen? Haben die Leute Angst davor? Haben Sie das gespürt auch, dass die Leute Angst haben? Oder in Ihren Selbsthilfegruppen, ist das ein Thema, dass die Umwelt Angst davor hat, dass jetzt irgendwas passiert?
Das ist natürlich immer allgegenwärtig, und wie gesagt, es kommt natürlich auf die Krankheit an. Bei der Depression, wie es vorhin erwähnt ist, oder bei Angstzuständen, ist es in erster Linie einmal das Problem, dass man sich ja zurückzieht und mit niemand sprechen kann darüber. Daher wird es sehr schwierig, und dann kommt natürlich immer wieder der Vorwurf, man ist eigentlich faul, man ist bequem, was weiß ich, zusammenreißen, man soll etwas tun. Bei den anderen Erkrankungen besteht natürlich immer wieder die Gefahr, dass die Menschen, also die Gesellschaft, Angst hat vor diesen Menschen, es könnte irgendetwas passieren. Und die Medien greifen das natürlich dann immer wieder sehr gern auf, und mit diesen Problemen haben wir sehr oft zu tun. Wenn irgendetwas passiert, dann schiebt man das auf die Psyche. Die Frau ist psychisch krank, der Mann ist psychisch krank, daher hat er seine Kinder oder seinen Partner etwas getan oder ermordet. Und das legt man natürlich alle um und glaubt natürlich dann, alle psychisch kranke Menschen sind gefährlich, was natürlich nicht stimmt.
Ich möchte vor der ersten Musikeinspielung das noch kurz stehen lassen, was Sie gesagt haben, dass man, weil man eben diese Behinderung nicht so sieht, dass viele glauben, es reicht einfach, sich zusammenzureißen. Aber warum das nicht so ist, darüber reden wir dann noch nachher weiter. Freak Radio auf Mittelwelle 1476, heute zum Thema Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Behinderungen. Wir haben jetzt gerade davon gesprochen, dass manche Leute glauben, es reicht einfach, sich zusammenzureißen und dass es natürlich nicht so einfach ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich für die Umgebung doch manchmal sehr, sehr schwierig, mit Dingen umzugehen, wenn eben Leute sich zurückziehen oder wenn Leute aggressiv sind oder wenn Leute Dinge machen, die Angehörigen oder die Umgebung nicht nachvollziehen kann. Wie geht man denn damit um oder was macht Promente eigentlich mit Angehörigen? Beraten Sie auch Angehörige in diesen Bereichen?
Angehörige wenden sich oft in der ersten Situation an uns und nicht zu Unrecht. Angehörige sind extrem belastet und aus mehrerer Sicht. Das eine ist, was noch althergebracht ist und von früher noch immer so hereinschwappt, vor allem in den 50er Jahren, ist so ein unterschwelliger Vorwurf, wirst schon was falsch gemacht haben in der Erziehung, weil es deinem Kind so schlecht geht. Das ist völliger Unfug. Es ist nachgewiesen, dass die Erziehung am Entstehen und Verlauf der psychischen Erkrankungen also nicht unbedingt ursächlich beteiligt ist. Es mag modifizierend beteiligt sein, aber nicht in der Weise, dass man den Angehörigen einen Vorwurf machen kann. Und das ist einmal eine immense Belastung. Sich gegen diesen Vorwurf zu wehren, ist von Amerika ausgehend, aber und dann auch in Europa verbreitet, haben sich Angehörigenbewegungen gegründet, die sich der Angehörigen annehmen, sie beraten und unterstützen. In Österreich ist das die HPE Österreich. In allen Bundesländern gibt es auch einen Ableger davon. Und wir tun natürlich an diese Spezialisten, die sicher Profis in eigener Sache sind, die Angehörigen, die sich an uns wenden, verweisen, weil die machen Schulungen, geben ihnen Gelegenheit, in Gruppen sich auszutauschen und sich wechselseitig zu helfen. Denn das Wichtigste für die Angehörigen ist, trotz aller Belastung wieder zu einem, sich ein Leben zu erlauben, das auch eine gewisse Lebensqualität in sich birgt. Das ist das wesentlichste Moment, zu dem Angehörige wieder kommen müssen. Oftmals brennen Angehörige tatsächlich in der Betreuung aus.
Frau Mazzolin, zu Ihnen kommen Leute, und die berichten sicher auch über die Schwierigkeiten mit ihrem Umfeld. da kommen wir jetzt von der anderen Seite zu den Angehörigen. Wie sehen Sie diese Problematik?
Ich glaube, als Therapeutin finde ich es wirklich sehr wichtig, dass auch die Familie sich in Therapie begibt und das verarbeitet. Das kann nämlich auch systemändernd sein und das kann dann auch wenn die Eltern in Therapie gehen, auch sich wirklich auswirken auf die Krankheit. Also einfach dann auch nicht in ein Fehlverhalten dann zu fallen oder in Schuldgefühle und so weiter. Also auch die Familie hat da sehr viel aufzuarbeiten. Und ich denke auch, Therapie ein psychisch Kranker stabilisiert also durchaus und kann wirklich Psychiatrieaufenthalte verhindern, ja, wenn jemand regelmäßig in Therapie geht und gestützt wird und auch in Selbsthilfegruppen und in Betreuung ist. Und je früher auch die Menschen Medikamente nehmen, desto früher kann man das abfangen und man kann auch durchaus ein normales Leben führen. Ja. Ich meine, jedes anstrengend, auch wir, andere Leute sind anstrengend, nicht nur psychisch Kranke. Ja. Man kann das...
Ja, wobei es halt stufenweise ist. Es gibt halt
aber man muss es auch abgrenzen lernen.
Genau,
abgrenzen. Ja, oder falsches Mitleid oder so, nicht?
Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Oberinze. Was mir jetzt aufgefallen ist in dieser Diskussion, dieses Bild früher, dieses Schicksalshaften, da ist eben diese Diagnose und da gibt es den Nahenturm oder da gibt es die Steinhof, wie es früher war. Es gibt heute eben Selbsthilfegruppen von Betroffenen, es gibt Angehörigen, Selbsthilfegruppen. Das heißt, die Leute nehmen eigentlich jetzt das Schicksal mehr oder weniger in die eigene Hand.
Richtig. Und ich möchte aber noch kurz zurückkommen auf die Angehörigen. Mhm. Und zwar, ich möchte es unterscheiden. Es ist also, von meiner persönlichen Geschichte weiß ich, und ich habe persönlich das Glück gehabt, ich bin jetzt mittlerweile seit 25 Jahren verheiratet, dass meine Frau immer zu mir gestanden ist. Ich weiß aber auch, dass sie massive Probleme gehabt hat. Ich sage jetzt, wenn man nur eine Stunde zu spät oder später nach Hause kommt, was ja nicht unüblich ist, dann hat sie bereits sich Sorgen mitgemacht. Und sie hat natürlich überhaupt keine Hilfe gehabt. Und ich möchte schon aber zum die andere Seite ist natürlich, ob das jetzt Angehörige sind, sprich zum Beispiel Eltern oder im weiteren Umfeld Geschwister, oder auch, ich möchte es auch, wenn mir gegenüber zwei, also Ärzte oder Therapeutin sitzt, ansprechen, dass diese Personen aber uns helfen wollen. Und das ist natürlich legitim. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass es wir so wollen, dass wir diese Hilfe auch so wollen, weil wir unser Leben dadurch auch nicht so leben können, wie wir es gerne möchten. Es ist legitim und jeder möchte helfen. Und daher komme ich jetzt zu Ihrer Frage zur Selbsthilfe, wo es natürlich um Empowerment geht, also um Selbstbestimmung. Und das ist natürlich ein sehr guter Ort, wo man sich ausleben kann, wo man natürlich dann auch sagen, ich kann ich sein. Und ich muss mich nicht verstellen, sei es, man verstellt sich auch bei Angehörigen und sogar bei Therapeuten, weil man ja nicht auffällig sein möchte. Und wenn ich so vergleiche, wenn das ein berühmter Künstler macht, wo es ja sehr viele gibt, dann wird er gefeiert, wenn das Gleiche irgendwo in einer psychisch Kranker macht, sagt man, das ist ein Spinner, der gehört in die Psychiatrie.
Was meinen Sie jetzt konkret?
Ich möchte jetzt keine Künstler namentlich zitieren, aber...
Also irgendwelche Verrücktheiten, die man den richtig, Künstlern eher nachsieht.
Und man muss ja dazu sagen, man tut ja niemand was dabei, aber es wird bereits als Auffälligkeit bezeichnet und der ist psychisch krank, es könnte ja sein, dass er wieder in sowas zurückfällt. Ich sage Ihnen jetzt nur ein Beispiel, ich habe von unserer Selbsthilfegruppe. Es ist um eine manisch-depressive Frau gegangen und die wurde ganz einfach ruhig gestellt und man hat geglaubt, es geht ja gut. Und sie hat sich aber besser gefühlt in der Psychiatrie und hat angefangen, Aktivitäten zu setzen, die jeder andere Mensch auch macht. Worauf er wieder gesagt hat, naja, sie wird schon wieder manisch und sie hat sich ruhig gestellt. Das heißt, man darf ja nachher nicht vergessen, ich bin zum Beispiel in der Situation mit Tabletten so derartig ruhig gestellt worden, dass mir gut gegangen ist, aber ich habe dann gesagt, meinen Arzt, schauen Sie, das ist ja kein Leben, wenn ich 18 Stunden nichts tue. Ich bin ja ein Mensch, der aktiv ist und etwas tun möchte. Und da ist natürlich schon eine sehr starke Konfrontation eben auch zwischen Psychiatrie und Betroffenen, weil nicht immer das gemacht wird, was wir als Klienten uns wünschen.
Also wir sind beim Begriff Selbstbestimmung. Ich möchte noch eine Musikeinspielung bringen und danach allmählich übergehen auch zu den beruflichen Aspekten, die dem Thema sind. Aber wir können noch weiter. Wir sind wieder in der Sendung über Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Behinderungen. Und wir haben jetzt gerade gesprochen über die Angehörigen bzw. über Selbstbestimmung. Und Herr Oberenzer, Sie wollten noch was ergänzen, wie das bei Promente jetzt aussieht.
Richtig, also bei uns, bei Promente, muss ich dir schon sagen, dass die Teilnehmer der Gruppen diese Selbstbestimmung leben können und auch aktiv unterstützt werden. Und das ist besonders wichtig, weil das Selbstwertgefühl dadurch gestärkt wird. Und ich möchte dazu sagen, die Bewegung, vor allem die Empowerment-Bewegung, ist ja nicht psychiatriefeindlich, sondern psychiatriekritisch. Mhm.
Frau Mazzolini, Sie wollten auch was sagen.
Ich wollte sagen, weil Sie gemeint haben, man kann nicht sich selbst sein. Also man will unbedingt helfen. Ich verstehe mich nicht als Helfer, sondern ich verstehe mich als Begleiter. Und zwar, dass die Menschen, die bei mir in Therapie sind, wirklich über die Dinge reden können, über die sie sich mit anderen Menschen nicht zu reden trauen. Ob das jetzt Stimmen sind oder ihre Psychose, ihre Erlebnisse, ja. Und das ist für die Menschen real und ich nehme das auch so, ja, weil die so einen Platz haben, wo sie wirklich über alles reden können. Und oft können sie wirklich mit niemandem anderen darüber reden. Ja. Das ist die Angst. Ja. Wenn ich über das rede, komme ich vielleicht ins Netzbett oder was auch immer. Oder, ja.
Man muss allerdings dazu sagen, ja, dass ein psychisch kranker Mensch über sehr wenig finanzielle Mittel verfügt. Und wie Sie das ansprechen, dann ist das in einer Therapie natürlich möglich. Und wenn man in die Therapie geht, da muss man dazu sagen, dass das mehrere hundert Euro im Monat kostet. Und die meisten also Menschen können es sich nicht leisten, sind an die Psychiatrie angewiesen. Und dort wird natürlich das nicht so angeboten, dass er sich so ausleben kann, wie Sie es ansprechen.
Ich möchte noch gerne zum Aspekt Arbeit ganz kurz kommen. Wir haben leider nur sehr wenig Zeit. Herr Wagner, Sie sind der Ansprechpartner, weil Sie vorhin schon über Projekte gesprochen haben.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, es gibt viel zu wenige Angebote auf diesem Bereich. Wir bei Promente haben ein Café-Restaurant Max am Stubenring 16, wo wir hervorragende Küche anbieten mit Catering und dort versuchen, Menschen so weiter zu unterstützen, dass sie wieder am freien Arbeitsmarkt unterkommen. Das Projekt ist AMS finanziert und ist seit 10 Jahren erfolgreich. Das Problem ist, dass der gesamte Arbeitsmarkt so aufgestellt ist, dass er mehr oder weniger nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip funktioniert. Sprich, wenn ich 40 Stunden arbeiten kann, dann kann ich mir auch hoffentlich das Salär verdienen, das ich für meinen Unterhalt brauche, Stichwort Working Poor. Aber psychisch Erkrankte können oft nicht 40 Stunden, aber sie könnten 20 Stunden und dafür gibt es keine Möglichkeiten. Und daher fordere ich, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um abgestufte Angebote auszuweiten für die Klientel.
Es wäre jetzt noch ein Punkt, den ich vielleicht doch nur ansprechen möchte. die Sache, soll man sagen am Arbeitsplatz, dass man eine psychische Behinderung hat, oder soll man das lieber nicht sagen, oder ist das von Fall zu Fall unterschieden?
Es ist zum einen individuell. Unsere Erfahrung ist, dass wenn es darum geht, einen Job zu bekommen, eine Arbeit zu bekommen, es wenig zweckmäßig ist, das Stigma vor sich herzutragen. Wenn man in der Arbeitssituation bereits ist, vielleicht eine vertrauensvolle Beziehung zum Vorgesetzten hat und dort das Gefühl hat, unterstützt zu werden, dann kann es Sinn machen, denn das Verbergen von Unzulänglichkeiten macht auch Stress und provoziert natürlich weitere Belastung.
Ja. Frau Mazzolino, wollen Sie auch noch was dazu sagen?
Nein, ich wollte auch sagen, dass ich es einmal grundsätzlich nicht empfehle beim ersten Vorstellungsgespräch. Ja, es kann ja auch durchaus gut gehen, wenn der Mensch gut eingestellt ist.
So, wir haben noch eine kurze Meldung aus dem Publikum. Bitte wirklich kurz, wir haben nur noch eine Minute Sendezeit.
Ja, es ist vorhin, also ich bin selbst Angehörige und es ist vorhin die HPE erwähnt worden. HPE heißt Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Und ich habe selbst ehrenamtlich 10 Jahre mitgearbeitet bei dieser Organisation. Zum Stigma möchte ich aus der Sicht der Angehörigen sagen, dass es ganz wichtig ist. Und bei HPE ist auch so, dass der Angehörige im Mittelpunkt der Arbeit steht. Also alles, es geht um seine Probleme, es geht um seine Lebensqualität. Und wichtig ist, und HPE bietet da Hilfestellungen, dass man als Angehöriger so weit kommt und Begriffe wie minderwertige Krankheit, es ist auch in der HPE dieser Begriff bekannt, und dieses Stigma, dass man das schlicht und einfach nicht, dass man so weit kommt und es nicht mehr akzeptiert. Danke. Krankheiten sind Krankheiten und man muss sich einmal davon befreien, dass es minderwertige und salonfähige Krankheiten gibt. Als Angehöriger muss man sich von dieser Sicht befreien.
Danke vielmals. Sie hören schon die Schlussmusik im Hintergrund. Ich komme zur Endrunde. Die Überwindung des Stigmas, ist die möglich, Frau Mazzolini?
Ich denke, wichtig ist, mit einem Stigma leben zu lernen und sich selbst akzeptieren und schätzen zu lernen und das, was man tut. Ja? Es ist nicht immer gesagt, dass man hundertprozentig funktionieren muss. Ja? Ich lebe auch seit 40 Jahren mit einer Behinderung. Man kann auch mit einer psychischen Erkrankung leben lernen. Da hat man halt, kann man nicht alles machen und nicht vielleicht hundertprozentig, aber das können andere Menschen auch nicht, weil vor Alter und Tod ist niemand gefeit. Ja? Auch die so Gesunden nicht.
Danke. Herr Wagner, ganz kurz noch einen Satz.
Ja, ich denke, wenn dem Betroffenen es gelingt, zu dem, wie er ist und beziehungsweise worunter er leidet, stehen zu können, ist sehr viel gewonnen. Die Umwelt muss ihn aber auch dazu stehen lassen können.
Herr Oberenzer.
Ich möchte zum Schluss jeden psychisch kranken Menschen hier ermutigen, an sich zu arbeiten. Es ist nicht notwendig, mit der Krankheit zu leben. Und wir beweisen es Tag für Tag bei Momente mit den Selbsthilfegruppen, dass es funktioniert. Und ich möchte wirklich jeden Mut machen, das an sich selbst zu leben.
Sie werden auch bei uns unter www.freak-radio.at Informationen zu dieser Sendung finden und auch mit Links zu Momente und zum Buch von der Frau Mazzolini. Noch ein Tipp in eigener Sache, die Sendung im ORF Kulturcafé wie diese werden immer am ersten Mittwoch im Monat aufgezeichnet. Ab 6. September haben wir einen neuen Termin. Dann begrüßen wir unsere Gäste zu unseren Live-Diskussionen am Nachmittag, nämlich um 14 und um 15 Uhr. Kommen Sie hin, der Eintritt ist frei und auch barrierefrei. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle eine Frick-Magazinsendung, wie immer am Sonntag und Dienstag ab 20.30 Uhr. Ich bedanke mich bei Julia Wolkersdorfer für die Musikauswahl dieser Sendung und bei Rainer Kaiser für die technische Unterstützung hier im ORF Kulturcafé. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Gerhard Wagner.
Radio. Jeden Sonntag und Dienstag ab 20.30 Uhr.
Auch im Internet unter 1476.orf.at.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.freak-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Freakradio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.freak-radio.at